Ja, der Mann und sein Denken. In diesem sehr empfehlenswerten Buch von Dr. David Murray, das auf über 200 Seiten eine Menge an praktischen Ratschlägen gibt, wie wir als Männer, wie es auch im Untertitel heißt, im Rhythmus der Gnade in einer Burnout-Kultur leben können, man könnte sagen überleben. In diesem Buch beschreibt der Autor ein Verhalten, das dem einen oder anderen unter uns vielleicht auch bekannt vorkommt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Fitnessstudio und sehen einen Kerl, der wie wild seinen rechten Bizeps trainiert, indem er etwa 3 Sekunden an einem Gerät verbringt, dann zu einem anderen Gerät rennt und dort 3 Sekunden trainiert. Er springt von einer Übung zur nächsten, er trainiert erst den Beuger, dann den Strecker, manchmal mit geringen Gewichten, aber vielen Wiederholungen, dann wieder mit hohen Gewichten oder wenigen Wiederholungen. Und das ginge den ganzen Tag so. Der arme Bizeps wüsste nicht, was als nächstes kommt, und vielleicht würde er bald sagen: Genug, ich will nicht mehr. Aber genauso behandeln manche von uns ihr Gehirn. Wir wachen auf, checken E-Mails, schalten den Fernseher ein, hören Radio, setzen uns an den Computer, gehen ans Telefon, antworten auf eine Textnachricht, öffnen Facebook, kommentieren einen Blog, verschicken eine Textnachricht, führen ein Gespräch, schreiben einen Bericht, beraten jemanden, planen ein Meeting und das alles vor dem Frühstück. Jede einzelne dieser Tätigkeiten verbraucht Energie unserer geistigen Muskeln. Und diese Situation wird dadurch besonders schädlich, dass wir so schnell von einer mentalen Übung zur nächsten springen, dass der Muskel keine Chance hat, sich zu erholen oder einen Rhythmus zu finden. Liebe Männer, unser Gehirn ist mit seinen 100 Milliarden Nervenzellen rund um die Uhr beschäftigt, Informationen zu empfangen, zu verknüpfen und zu verarbeiten. Und meist geschieht dieser Prozess unbewusst, das heißt, ohne dass wir ihn bewerken. Aber wie und wann und mit was wir dieses 1,5 Kilogramm schwere Organ, beim einen ein bisschen schwerer, beim anderen ein wenig weniger schwer. Wie wir es füllen mit unseren 5 Sinnen, mit Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, das entscheiden wir selbst. Nun lehrt uns der Herr Jesus Christus über die Gedanken eine ganz wichtige, fundamentale Wahrheit in Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 22. Da heißt es nämlich: Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Vernunft. Letztendlich stammen also all unsere Gedanken nicht aus dem Gehirn, sondern aus dem Herzen. Das Herz ist also der Steuermann dieses Organs. Ja, das Herz ist der moralische Steuermann, wie es jemand mal gesagt hat, der den Intellekt befähigt, führt und anstößt, aber es ist nicht dem Intellekt gleichzusetzen. Deswegen wird das Herz oder der Verstand im biblischen Sinne nie dumm oder genial genannt. Die gute Nachricht ist, dass jeder, der sein durch und durch verdorbenes Herz erkennt, der seine untragbare Schuld bekennt und am Kreuz bei dem Herrn Jesus Christus Erlösung sucht, der erhält vollständige Vergebung durch sein Blut und Erneuerung durch seinen Geist. Durch Bekehrung und Wiedergeburt schenkt uns Gott die herrliche Befähigung, endlich so zu denken, wie er es will. Oder wie es Paulus in 1. Korinther 2,16 beschreibt: Wir aber haben den Sinn des Christus, das ist der Heilige Geist in uns. Aber wie kommt es, dass es für Kinder Gottes Situationen gibt, wo man sich belastende, negative, üble Gedanken kaum wehren kann? Wie kommt es? Lass es mich einfach mal ganz einfach sagen. Wenn du dich vorzu mit Negativem beschäftigst, dann kannst du nichts Positives erwarten. Die Informatiker unter uns, die würden jetzt sagen, haben das sicher schon gedacht, Input gleich Output. In diesem Buch, ich möchte es noch einmal zitieren von David Murray, da gibt er, es heißt ja Reset, gibt er folgende Erklärung ab Seite 58. Viele von uns leben, als würde Philipper 4, Vers 8, das ist diese Stelle, die Philipp vorhin gelesen hat, als würde Philipper 4, Vers 8 lehren, was auch immer unwahr ist, was auch immer schäbig ist, was auch immer falsch ist, was auch immer schmutzig ist, was auch immer hässlich ist, was auch immer schrecklich ist, wenn es irgendein Laster gibt und wenn es irgendetwas gibt, das man kritisieren kann, denkt über diese Dinge gründlich nach. Passt das in der einen oder anderen Situation auf dich zu? Und dann verwunderst du dich über gedankliche Niedergeschlagenheit und über negative, böse Gedanken. Entsprechend einer anerkannten Studie des amerikanischen National Science Foundation aus dem Jahr 2015 hat der durchschnittliche Mensch zwischen 12.000 und 60.000 Gedanken jeden Tag. Was denkt ihr, wie viele Prozente davon sind positiv? Okay. Gerade einmal 20%. Das bedeutet, 80% von dem, was wir denken, ist negativ. Und wenn man bedenkt, dass sich 95% aller unserer Gedanken sich wiederholen, also am nächsten Tag, übernächsten Tag und so weiter, ist das eine verheerende Bilanz. Es ist vielleicht gut, wenn wir hier kurz drei Bereiche von negativen, bösen Gedanken von Christen ansprechen. Der erste, entscheidendste Bereich ist Gedanken über Gott. Und zwar verzerrende Gedanken. Wir zimmern uns Gott so, wie wir ihn gerne hätten. Einen alten Großvater, der über Sünden sagt, ah Junge, das musst du doch nicht so ernst nehmen. Sieh doch das nicht so eng. Wir machen doch da Gras drüber und vergessen einfach, was da war. Nichts ist ferner als das. Unser Gott ist so heilig, gerecht, dass Habakuk 1,13 sagt, deine Augen sind so rein, dass sie Böses nicht mal ansehen können. Verzerrende Gedanken über den wahren Charakter Gottes. Das sind gleichgültige Gedanken. Wir gehen, oder manch einer geht durch den Tag ohne irgendeinen bewussten Gedanken an den allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott. Als ob er unbeteiligter Zuschauer deines Lebens sei. Dabei ist es er doch, der dein ganzes Leben lenkt und führt. Vielleicht sind da anklagende Gedanken über Gott. Und vielleicht sind wir zu feige, das auszusprechen und bewegen es nur so hinter vorgehaltener Hand und hadern mit Gott. Das ist einfach nicht fair, was du mir jetzt gibst, was du mir zumutest. Diese schwierige Situation hätte ich einfach nicht verdient. Und wir vergessen, dass wir gar nichts verdient hätten. Und dass Gott über seinen Kindern ausschließlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides hat, Jeremia 29,11. Ein zweiter Bereich ist natürlich nicht vollständig, aufgrund der Zeit wegen ist das gar nicht möglich, aber es gibt uns so ein wenig eine Struktur, ein großes Bild. Der zweite Bereich sind negative, böse Gedanken über andere. Da ist zuerst mal neidische Gedanken. Du magst nicht, was der andere hat, was er kann, was er ist. Neid, der Kerls, wieso der? Der zweite Bereich sind hasserfüllte Gedanken. Du magst nicht, wie er dich behandelt. Du meinst, mehr Anerkennung verdient zu haben. Und vielleicht willst du einfach nicht auf ihn hören, weil vielleicht könnte er sogar recht haben. Hass, Ablehnung. Geh weg von mir, ich will das nicht. Und der dritte Bereich, in dem wir alle schon gefallen sind, Matthäus 5,28, unmoralische Gedanken. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und der dritte Bereich, der dritte Hauptbereich, das bin ich selber. Böse, negative Gedanken über sich selbst. Das sind zuerst einmal, das ist wohl in den meisten Fällen der Fall, stolze, selbsterhöhende Gedanken. Ich glaube, du hast das gesagt, Nati, der Spiegel. Was bin ich doch für ein toller Kerl, oder? Und wir meinen es, ohne Gott schaffen zu können. Dann gibt es selbstdienende Gedanken. Sie bestehen aus der unheiligen Dreieinheit, ich, mein und mir, und alles dreht sich um die Frage, bringt es mir was bei allem? Was ziehe ich davon für Nutzen? Und da gibt es wiederum einen zum Teil sehr bedrückenden Bereich, und das sind selbstverurteilende Gedanken, das ist auch möglich. Ich bin nichts. Ich kann nichts und aus mir wird nichts. Und vergangene Sünden, über die du längst Buße getan hast, wollen dich verurteilen, obwohl Christus dir am Kreuz schon längst vergeben, vollständige Vergebung zugesagt hat. Liebe Männer, lasst uns endlich positiv denken. Mit Positivdenken meine ich nicht diese konstante positive Beeinflussung seines bewussten Denkens in seinen Gedanken. Das ist die Definition dieser Philosophie des Amerikaners Ralph Waldo Emerson aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dieser Amerikaner, der da eine ganze Welle des positiven Denkens ausgelöst hat. Oh nein, dieses Konzept ist die Erfindung des lebendigen Gottes, niedergeschrieben vor 2000 Jahren. Philipp hat es in Philipper 4, Vers 8 uns vorgelesen. Und hier finden wir ausschließlich positive Ausdrücke. Also ihr seht, wie furchtbaren Verzug die Welt mit ihren Entdeckungen hat. Ist schon 2000 Jahre alt. Positiv denken. Im Übrigen heißt es da in Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Liebe Männer, liebe Brüder, Philipper 4, Vers 8 ist nicht nur eine gute Regel für zweifelhafte Dinge, ist nicht nur eine Checkliste für unser Freizeitverhalten, unseren Lesestoff, unsere Filme, TV-Sendungen und Netflix-Serien sowie unsere Gespräche. Es sind viel mehr Prinzipien, die sich auf alle Lebensgebiete erstrecken und die segensbringend sind für alle Menschen. Der Bibellehrer Jean Göckler, der fragt in unserer Kommentarbibel, die wir im Verlag haben, wie können wir böse Gedanken vermeiden? Und er liefert die entwaffnend einfache Antwort gleich mit, indem wir die Guten pflegen. Für alle Lebensgebieten sollen wir diese guten Gedanken pflegen. Konkret bedeutet das, auf alles bedacht sein, alles bedenken, allem nachdenken, allem nachsinnen, alles überlegen, alles erwägen, was wahrhaft, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist. Eine sehr eindringliche Aufzählung von Paulus, bestehend aus 6 Adjektiven. Das sollen wir denken. Das erste und wichtigste Adjektiv ist wahrhaftig. Alles, was wahrhaftig ist. Das schließt alles Unwahre, alles Unehrliche, alles Unechte aus. Es bedeutet, über all das nachzudenken, was wahr, was wahrheitsgemäß, was wahrheitsgetreu, was wirklich, was echt ist. Liebe Freunde, ich will bewusst das jetzt mal nicht auf die eine oder andere Situation anwenden, sondern jeder soll das in sein Leben hineinreden lassen, in der Situation, wo er ist, im Beruf, im Alltag, in Nachbarschaft, vor allem in Ehe und Familie. Wahrhaftig sollen wir sein und denken. Nun, wo finden wir all das? Bei Gott natürlich und bei dem Herrn Jesus Christus und damit in der vom Heiligen Geist inspirierten Schrift, der Bibel. Wie sagt das Johannes 17,17? Dein Wort ist Wahrheit. Nicht dein Wort enthält Wahrheit, dort, wo es mir gerade passt. Nein, dein Wort ist Wahrheit. Oh, liebe Männer, es gibt nichts Besseres, Gesegneteres, als täglich in diesem seinem Wort zu befassen, es zu lesen, es zu studieren, dass wir auch mit dem Psalmisten ausrufen können, im Psalm 119, 97, wie hab ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Kann das über deinem Leben gesagt werden? Erst durch vertrauten Umgang mit der Bibel und durch beständiges Nachdenken sind wir in der Lage, alles, was in dieser Welt wahrhaftig ist, zu erkennen und darauf zu bedacht sein. Lieber Bruder, ist es oder er oder sie, worüber du nachdenkst, wahrhaftig? Das zweite Adjektiv ist ehrbar. Das schließt alles Unehrenhafte, alles Anstößige und alles Leichtfertige aus. Es bedeutet, auf all das bedacht zu sein, was Respekt verdient, was würdig, was edel ist. Ehrbar, anständig, Achtung gebietend, ehrwürdig. Es zeigt nicht nur irdische Wünsche an, die jemand besitzt, sondern bezeichnet jemanden, der seine Ehrbarkeit und Würde einem höheren Bürgerrecht verdankt. Philipper 3,20, unser Bürgerrecht ist wo? Im Himmel. Es bezeichnet eine Eigenschaft, die etwas Majestätisches und etwas Ehrfurchtgebietendes an sich trägt, aber nicht abweist, sondern immer anzieht und einlädt. Nun, wer setzt denn die Maßstäbe für Ehrbarkeit? Philipper 4,20 sagt, unserem Gott und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm allein gebührt sie und er allein definiert sie. Und gleichzeitig natürlich unser Herr Jesus Christus, 2. Petrus 3,18. Dort heißt es von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Ist das, worauf du bedacht bist ehrbar. Das dritte Adjektiv ist gerecht. Gerecht. Das schließt alles Ungerechte, alles Unrechte, alles Unwürdige aus. Es bedeutet, über das nachzusinnen, was gerecht, Recht und Rechtschaffen ist und auch in einem gewissen Sinne verantwortungsbewusst ist. Und seht ihr, da der Herr allein recht und gerecht ist, muss sich alles und jeder an diesem unveränderlichen Maßstab messen. Ist derjenige oder diejenige oder der Umstand oder die Sache, worüber du nachdenkst, in diesem Sinne gerecht? Das vierte Adjektiv ist rein. Klar, das schließt schon mal alles Unreine und alles Unsittliche aus. Es bedeutet, all das zu erwägen, was moralisch und sittlich sauber ist, was heilig ist, was keusch, was unbefleckt ist. Darüber sollen wir nachdenken, liebe Männer. Jesus wird in Hebräer 7, 26 beschrieben als Hohepriester, der heilig und unschuldig und unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Das ist unser Herr Jesus. Heilig, unschuldig, unbefleckt, ohne irgendeine Sünde. Und ihn, diesen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, ihn benötigen wir so sehr, um in unserem Denken Christus Gestalt werden zu lassen. Epheser 4, 3 bis 4 bringt uns da eine ganz konkrete Anwendung. Epheser 4, Vers 3 bis 4, da heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit, albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Lieber Bruder, es gibt Orte, da gehörst du nicht hin. Es gibt Dinge, die solltest du nicht tun. Es gibt Bücher und Filme, die solltest du nicht dir ansehen. Es gibt Sendungen, die solltest du nicht hören. Unzucht aber und alle Unreinheit soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Schon ein krasser Maßstab, den die Bibel hier aufstellt in einer total unsittlichen Welt. Aber mit Jesus und der innewohnenden Heiligen Geist sind wir dazu fähig, das zu leben. Liebe Männer, ist das, was ihr in euren Gedanken erwägt, rein? Das fünfte Adjektiv ist liebenswert. Dieses Wort erscheint im ganzen Neuen Testament nur hier an dieser Stelle und schließt alle Bitterkeit, allen Verdruss, allen Groll, alle Abneigung aus. Es bedeutet, all das zu überlegen, was lieblich, was lieb, was teuer, erfreulich, angenehm, wohlgefällig, bewundernswert, gewinnend und einnehmend ist. Dieses Wort beinhaltet auch den Sinn von Frieden fördernd und Konflikt vermeiden. Das ist liebenswert. Ich denke jetzt da an diese Stelle, wo der Apostel Johannes den Herrn Jesus beschreibt in Johannes 1, 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aus des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist so ein liebevoller Vers. Das ist unser Herr Jesus, voller Gnade und Wahrheit. Er ist dein Heiland. So möchte er dir begegnen. Lassen wir unseren Charakter, lassen wir unser Denken. Denken verändern, hin zu ihm hin, liebenswert. Das sechste und letzte Adjektiv ist wohllautend. Wohllautend. Es schließt alles aus, was einen negativen Beigeschmack hat. Es schließt alles aus, was Anstoß erregt. Wie das vorherige liebenswert, wird auch wohllautend, interessanterweise nur hier in dieser Philipperstelle im ganzen Neuen Testament verwendet. Es bedeutet, all das zu bedenken, was löblich, was lieb, was lobenswert, was erfreulich, was schön, was angesehen, was unanstößig, was glücksverheißend ist und was einen guten Ruf, Namen oder Klang genießt. Nun, auf wen trifft das natürlich ganz besonders zu, ganz einzigartig zu? Philipper 2, Vers 9, da heißt es über den Herrn Jesus: Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Ist das, worüber du nachdenkst, wohllautend? Wie bereits erklärt, charakterisieren diese sechs Begriffe, ihr seht sie hier ja auch an der, über den Beamer, wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend. Sie charakterisieren Leben, Wesen und Dienst unseres Herrn Jesus Christus vortrefflichst. Man könnte sie eigentlich die kürzeste Biografie Jesu nennen, hier mit diesen sechs Worten. Und seht ihr, sie zeigen uns, wie sehr unser Denken noch Mangel hat, wie sehr wir gerade in unserem Denken Veränderungen nötig haben. Aber Paulus lässt es nicht dabei bestehen. Das ist noch längst nicht alles, worauf wir bedacht sein sollten. Eigentlich reicht das schon zu tun, oder? Er ergänzt die Aufzählung mit zwei weiteren Begriffen, damit ja kein Bereich außer Acht gelassen wird. So wichtig ist es ihm, dass wir als Männer richtig denken. Der siebte Bereich ist sehr umfassend. Es heißt hier im Text einfach irgendeine Tugend. Ein wunderbares Wort. Das schließt selbstverständlich jegliche Untugend aus. Jemand hat mal gesagt, im Denken der Antike wird mit diesem Wort alles bezeichnet, was tüchtig, vortrefflich, tugendhaft und vollkommen ist. Damit konnte die Bodenbeschaffenheit eines bestimmten Gebietes, die Vortrefflichkeit eines Werkzeugs, die körperlichen Vorzüge eines Tieres, die hervorragende Tapferkeit eines Soldaten ebenso gemeint sein wie die Tugend eines Menschen. Ist irgendeine Tugend? Darüber sollen wir nachdenken. Darüber und darauf sollen wir bedacht sein. Und schließlich ist da noch ein achter positiver Bereich, den wir in unserem Gedenken unbedingt berücksichtigen müssen, und zwar irgendetwas Lobenswertes. Irgendetwas Lobenswertes. Liebe Freunde, wir versündigen uns gerade auch auf diesem Gebiet gegenüber unseren Nächsten, indem Lobenswertes nicht erwähnt wird. Das ist auch eine Sünde. Falsch reden heißt nicht nur das falsche Reden, sondern es heißt auch Gutes nicht reden. Und wenn einer Lob verdient hat für seine Leistung oder für irgendwas, ja, dann ist es auch unsere Christenpflicht, diesem Bruder zu sagen, das hast du jetzt wirklich klasse hingekriegt, wie du dich verändert hast, das ist einfach großartig, das macht einfach Freude, mit dir zusammen zu sein und. Es gibt so viele Bereiche, wo wir gerade gerade auf diesem Gebiet versagt haben und einfach nichts gesagt haben. Vielleicht haben wir noch gedacht, ja, der muss jetzt gar nicht meinen. Irgendetwas Lobenswertes, das schließt natürlich alles Verabscheuungswürdige und Verachtenswerte aus. Es bedeutet, all dem nachzudenken, das Lob, Beifall und Anerkennung verdient. Verdienst es Lob, worüber ich nachdenke? Liebe Brüder, fragen wir uns, worauf sind wir bedacht? Wo gehen wir hin? Womit beschäftigen wir uns? Was lesen wir? Was hören wir? Was gucken wir? Ist mein Streben in meinem Eheleben, in meinem Familienleben, in einem Gemeindeleben, Nati und Paul haben diese Bereiche so wunderbar dargelegt. Da geht es zu dienen, da gibt es Prioritäten zu setzen. Ja, ist mein Streben in diesen Bereichen, auch natürlich auf Arbeit und in der Gesellschaft mit allen möglichen Freizeitvergnügen sowie kulturellen und kulinarischen Aktivitäten, ist es wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend? Erkennen wir, wie sehr wir Römer 12, Vers 2 nötig haben? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Gedankenwelt braucht Erneuerung. Ich gehe davon aus, dass wir ein erneuertes Herz haben, ja, aber die Gedankenwelt braucht Erneuerung. Solch erneuertes Denken sollen wir mit Gottes Hilfe anstreben und entwickeln. Erneuerung geschieht durch reinigende Vergebung, durch das Kreuz, durch das Blut, das der Herr Jesus vergossen hat. Erneuerung geschieht durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes mittels des Wortes Gottes. Liebe Freunde, das ist der Ort, wo du am meisten Heiligen Geist findest auf dieser ganzen Welt. Hundertprozentig pur Heiliger Geist. Alles von ihm inspiriert. Und wir haben uns gefühlt, wir müssen uns nach diesem und jenem ausstrecken. Ja, ist alles schon parat. Nimm's, mach was draus. Und Erneuerung geschieht durch unsere ganz praktischen und täglichen Entscheidungen. Nati hat das dargelegt, Paulo hat das dargelegt. Entscheiden wir uns. Was lassen wir hier rein? Hier rein, hier rein. Was lassen wir hier zu? Womit fülle ich mein Gedankenleben? Was will ich denken? Ist es wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend? Wir müssen uns entscheiden, woran wir denken und was wir für Gedanken zulassen. Ja, liebe Freunde, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Du kannst nicht gleichgültig irgendwo sitzen, sagen wir im Zug oder in der S-Bahn oder im Tram, im Bus, und du guckst einfach gedankenlos alles an, was da an dir vorbeikommt, an Plakaten und mehr. Nein, du musst dich entscheiden. Du weißt doch genau, da vorne kommt wieder die Bikini-Reklame, die du schon 10-mal gesehen hast. Und jetzt entscheide dich, nein, da will ich jetzt einfach nicht mehr hingucken. Um das mal praktisch darzulegen. Eine Entscheidung, liebe Freunde. Und je mehr wir unsere Gehirn mit positiven Dingen prägen, desto mehr kommt Positives heraus und wirkt wiederum Positives, liebe Freunde. Ich meine, die Neurowissenschaft ist ja, die behauptet ja, innerhalb von 60, 90 Tagen kann ein Verhalten geändert werden. Wenn die das schon meinen, wie viel mehr wir, wo den Heiligen Geist in uns haben, der tatsächliche, anhaltende, nachhaltige Veränderung wirken kann. Ja, liebe Freunde, Sprüche 4,23 bringt unser ganzes Thema auf den Punkt. Das ist so ein Schlüsselvers für unser Männerleben. Das ist wirklich ein Vers, den es sich lohnt, dick anzustreichen in der Bibel. Ist ja auch eine einfache Zahlenkombination, 4,2,3. Sprüche 4,2,3. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist eigentlich eine andere Formulierung als das, was der Herr Jesus gesagt hat. Aus dem Herzen kommt alles. Und deshalb bewahre mehr als alles andere, als dein Aussehen, als dein Bizeps und der Trizeps, wo das schön kommt, oder? Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Ich meine, man kann es nicht mehr mit größerer Intensität betonen, als dass der Heilige Geist hier in der Bibel hineingeschrieben hat. Liebe Brüder, wie ein Mensch denkt, so ist er. Der römische Kaiser und Philosoph aus dem 2. Jahrhundert, Marcus Aurelius, hat einmal gesagt, unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Denn aus unseren Gedanken entwickeln sich Gefühle. Aus den Gefühlen entwickeln sich Wünsche, aus den Wünschen entwickelt sich ein Wille und aus dem Willen letztendlich eine Tat. So begann Verführung in 1. Mose 3 und so läuft die ganze Entscheidungs- und Befehlskette hier drin. Immer ab, aber wir sind so Profis zum Teil auf falschen Wegen, dass diese Punkte gar nicht mehr so wahrgenommen werden, sondern Gefühl, Wunsch, Wille, Tat in einem durchkommt. Seht ihr, dass das keine theoretische Abhandlung ist, zeigt Paulus im nächsten Vers, Philipper 4, Vers 9. Und weil Paulus eben das gelebt hat, was er hier so eindrücklich den Philippern ans Herz legt, deshalb kann er sich sogar als Vorbild empfehlen. Stellt euch einmal vor, könnte einer von euch hier diesen Vers 9 sagen, was ihr gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut? Paulus konnte das. Was muss der für ein geheiligtes Leben gehabt haben? Ich meine, wie gesagt, all diese Punkte, das hat er gelebt. Und deshalb konnte er sagen, was er an mir, was ihr gelernt, empfangen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Liebe Männer, richtiges Denken führt immer zu richtigem Handeln. Immer. Reine Gedanken führen immer zu reinen Handlungen und diese bewirken dann wiederum herrliche Auswirkungen. Philipper 4, Vers 9, der zweite Teil. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Frieden bezeichnet das Ende und die Abwesenheit von Streit. Es bezeichnet eine Situation des ungetrübten, ungestörten Wohlseins. Welch eine Verheißung! Welch eine Verheißung! Können wir größeren inneren Frieden haben, als wenn der Gott des Friedens mit uns ist? Als wenn der Ursprung und die Quelle allen Friedens selbst uns seine Gegenwart verspricht. Liebe Freunde, das sind Auswirkungen von rechtem Denken. Was für eine Verheißung! Was für eine Verheißung! Ich komme bereits zum Schluss, das war sehr nahrhaft und intensiv. Der Grund, warum manche Männer diese Auswirkungen nicht erleben und keinen inneren Frieden haben, liegt vielleicht gerade in der Nichtbefolgung dieser Anweisungen, nämlich worüber wir denken sollen. Prüfen wir uns deshalb, liebe Brüder, wenn der Friede nicht da ist oder nicht mehr da ist, welche Gedanken rauben ihn? Welche Gesinnungen verhindern ihn? Liebe Brüder, lasst uns auf alles bedacht sein, alles bedenken, allem nachdenken, allem nachsinnen, alles überlegen, alles erwägen, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllauten, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, was ihr im Wort Gottes erkannt habt, was ihr gelesen habt und verstanden habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein sehr persönliches Wort, das auch zu mir redet und dem ich mich auch nicht ausschließen möchte. Herr, ich brauche Vergebung auch über all das, was ich denke, worüber ich immer wieder denke. Wir brauchen alle Vergebung, wir brauchen Reinigung, wir brauchen Erneuerung. O Herr, danke, dass bei dir viel Vergebung ist. Ja, mag die Sünde noch so scharlachrot sein, bei dir, durch dein Blut, wird sie wieder weiß wie Wolle. Danke, Herr, dass wir dir all unser Versagen auf diesem kritischen Gebiet, auf diesem zentralen Gebiet bekennen dürfen, benennen dürfen. Und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sind nicht allein, wir dürfen mit dir rechnen, mit deiner Hilfe, mit deiner Gnade. Und wir haben sie so sehr nötig. Hilf uns, treu zu sein, gerade auf diesem Gebiet. Heute, wenn wir nach Hause kommen, vielleicht auch unseren Lieben und Liebsten, ja, um Vergebung zu bitten, wo wir versagt haben, wo wir uns versündigt haben, gerade auf diesem Gebiet. Und befreit und mit Freuden in aller Schwachheit dir nachfolgen und dir Ehre geben durch unser Denken. Wirke es aus Gnaden in Jesu Namen. Amen.